Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Wir alle kennen ja das Bild von Justitia. Die hat eine Augenbinde an. Das heißt, das Recht urteilt ohne Ansehen der Person. Und daher gehen wir oft davon aus, dass es eigentlich reichen sollte, wenn gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, damit tatsächlich alle gleich behandelt werden. Weil das ist ja das, was Justitia als Sinnbild der Justiz tatsächlich so möchte. Was wir aber empirisch sehen, und darauf gehen wir heute in dieser Folge ein, ist, dass bestimmte Gruppen strukturell benachteiligt werden. Bestimmte institutionalisierte Abläufe wirken sich nämlich für manche Gruppen von Menschen anders aus.
Hatten wir auch schon mal diskutiert im Zusammenhang mit der Polizei, also Racial Profiling, dazu eine Folge gemacht. Auch da ging es um Wirkungsweisen von Rassismus, der über Institutionen verläuft, also wo es nicht allein auf das Handeln des Einzelnen ankommt, sondern die Institution hier wirkmächtig ist und bestimmte Menschen benachteiligt.
Man spricht nämlich von institutionellem Rassismus, wenn Strukturen, Abläufe und Vorgehensweisen von Institutionen Menschen diskriminieren, die rassifiziert werden oder migrantisiert oder eben einer anderen Gruppe zugeordnet werden. Da habe ich wieder persönlich so eine Stimme im Kopf, die mir zuerst so sagen will, ja, nee, aber Gerichte wissen sowas doch, die sind doch professionell und die müssen doch alle gleich behandeln, weil vor dem Gesetz sind alle gleich, ist doch ein geflügeltes Wort, das jede und jeder von uns im Ohr hat.
Und auch die Arbeit bei Gericht unterscheidet sich ja von der bei der Polizei, wo nicht in einer hektischen Situation vor Ort ad hoc Entscheidungen getroffen werden müssen, sondern bei Gericht, da stellt man sich doch vor, da gibt es Zeit, da gibt es viel Papier, Aktenstudien und in Ruhe wird da abgewogen, welches Urteil jetzt gerecht ist.
Aber leider zeigen Studien, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit härter verurteilt werden als Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Menschen ohne deutschen Pass erhalten mehr Tagessätze bei Geldstrafen, sie erhalten eher Freiheits- als Bewährungsstrafen und sie erhalten längere Freiheitsstrafen. Woran das liegen könnte, das schauen wir uns jetzt heute mal in dieser Folge an.
Bevor wir uns das näher angucken, erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt zum Gericht? Polizeiarbeit, das kennt noch jeder, kann sich da etwas drunter vorstellen. Aber wann landet denn jetzt eigentlich jemand vor Gericht? Wann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung? Das Strafverfahren setzt sich dabei aus verschiedenen Abschnitten zusammen. Und zwar beginnt es schon als Vorverfahren bzw. Ermittlungsverfahren mit der polizeilichen Tätigkeit. Da hat das Gericht aber noch gar nichts damit zu tun und meist ermittelt auch erstmal die Polizei relativ autark. Die Ergebnisse werden dann der Staatsanwaltschaft mitgeteilt und die muss nun entscheiden, gibt es nähere Erkenntnisse, ist es etwas, was wir jetzt einstellen sollten, weil es kaum Hinweise gibt, oder sollte man das Verfahren weiterführen und Anklage erheben bei Gericht. Das ist erstmal eine Entscheidung, die die Staatsanwaltschaft vor allem trifft. Wenn Anklage dann erhoben wird, dann befinden wir uns im Zwischenverfahren. Das Gericht prüft den Antrag der Staatsanwaltschaft und wenn es zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist etwas, was weiter fortgeführt werden kann und soll, dann sind wir wirklich im Hauptverfahren. Das heißt, das, was man sich unter Gericht auch vorstellt, es kommt zu einer Verhandlung in einem Gerichtssaal.
In vielen Fällen, es gibt auch die zweite Option, es gibt auch die Möglichkeit, dass das Gericht einen Strafbefehl erlässt. Das ist dann ein rein schriftliches Verfahren, auch das ist eine Form des Hauptverfahrens, wo man dann keine Richterin oder keinen Richter sieht, sondern in einem Brief man informiert wird, sie wurden für schuldig befunden und zu dieser Strafe verurteilt.
Ja, und jetzt kann man sich ja fragen, was so ein Richter, eine Richterin entscheiden darf, welche Urteile gesprochen werden. Das steht ja alles im Gesetz eigentlich drin. Also da gibt es einen bestimmten Entscheidungsspielraum, aber ansonsten sind ja RichterInnen nicht völlig frei im Führen der Verhandlung und dem Urteil.
Genau, allerdings gibt es da sehr viele Zwischentöne. Die Frage, welche Gruppen können sich leisten, eine Anwältin oder einen Anwalt zu engagieren? Die Frage, wer hat eine gewisse Beschwerdemacht? Wem wird auch in so einer Alltagstheorie, auch RichterInnen und Richter sind Menschen, vielleicht eher schon mal gedacht, naja, wenn jemand aus der Gruppe ist oder so, dann wird es eher stimmen, als dass es nicht stimmt. Das sind dann alles diese mini feinen menschlichen Ideen von Abläufen, Alltagstheorien nennt man die auch, die einen Einfluss haben jenseits von dem, was im Gesetz stehen würde. Und das ist ein Punkt, an dem institutioneller Rassismus sich bemerkbar machen könnte. Was ist nochmal institutioneller Rassismus? Das ist ein Begriff aus der US-amerikanischen Black Power Bewegung der 1960er Jahre und die bezeichnen so routinierte Praktiken, die zu rassistischen Ergebnissen führen. Die zählen damit rein, ja, so Verhaltensweisen und Handlungen, die in Institutionen einfach drin sind, in deren Abläufen und die durch Vorurteile, die da so eingewoben sind und Unkenntnis und Unbedachtheit zu Diskriminierung führen können. Es geht also auch hier erstmal nicht um eine offenkundig rassistische Haltung von Einzelpersonen in Justizberufen, was wir uns in dieser Folge angucken wollen, sondern wir wollen uns tatsächlich den diffusen, leicht zu übersehenden und auch zu versteckenden institutionellen Rassismus angucken. Und im Vergleich zum Rassismus von Einzelpersonen ist der auch beständiger, weil selbst wenn die einzelne Person die Institution verlässt, bleibt das Handeln so. Und das ist eben hier was Charakteristisches, dass es nicht an einzelnen Menschen hängt, sondern dass es in der Institution bleibt, selbst wenn sich da die Gruppe einmal komplett austauscht.
Wenn wir über Rassismus sprechen, dann meinen wir nicht rein Rassismus im Sinne von intentionalem Rassismus, also Menschen, die ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Klar, die handeln auch rassistisch und sprechen rassistische Dinge aus, aber Rassismus ist noch viel weiter gefasst, nämlich Rassismus wird an seiner Wirkweise beurteilt. Rassismus unterscheidet Menschen, markiert sie anhand tatsächlicher oder fiktiver Merkmale, werden Menschen einsortiert, zum Beispiel anhand der sogenannten Rasse, was früher prominenter war, heute eher abgelehnt wird, aber dann eher an bestimmter Kultur beispielsweise, warum Menschen etwas festgeschrieben wird, an der Hautfarbe, an der sogenannten Ethnie oder dergleichen. Und Rassismus bewirkt, dass Menschen aufgrund dieser Merkmale einsortiert werden, dass sie gelesen werden als nicht weiß beispielsweise und damit bestimmte Eigenschaften verbunden werden und sie dadurch anders behandelt werden. Und das kann auch und das passiert auch von vielen Menschen, ohne dass sie das wollen. Also die meisten Menschen wollen ja nicht rassistisch sein, aber trotzdem verhalten wir uns alle häufig doch auch rassistisch, weil wir einfach so ein rassistisches Wissen in uns aufgenommen haben und so geprägt sind, ohne dass wirklich jemand uns das beibringen wollte, wir das intentional anwenden.
Und was sind das jetzt für Dinge, wenn man es einmal ganz konkret macht? Tatsächlich, dass man eben sich vorstellt, Menschen, die dieser Gruppe angehören, die sind mehr oder weniger intelligent als andere, die sind fleißiger oder fauler als andere und in unserem Zusammenhang jetzt, die neigen doch eher zu so einem abweichenden Verhalten.
Sind impulsiver, können sich nicht so gut da kontrollieren.
Das erklärt dann schon, warum man zum Diebstahl neigt oder warum man die Hand schneller ausrutscht oder ähnliches.
Genau, ist so in der Kultur eingeschrieben, ne? Genau. Patriarchat und dergleichen. Genau. Also diese Vorstellung, so sind die halt irgendwie etwas Wesensmäßiges. Zu Rassismus haben wir auch ein paar Ausführungen in der Folge zu Racial Profiling gemacht. Wer mag, kann da auch gern nochmal reinhören.
Wir zoomen jetzt sozusagen direkt rein in den institutionellen Rassismus und da gibt es unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Es gibt eine direkte diskriminierende Auswirkung von organisationalen Handlungsweisen. Beispielsweise, wenn Musliminnen mit Kopftuch bestimmte Berufe, jetzt in unserem Zusammenhang Richterin oder Staatsanwältin, nicht ausüben dürfen. Weil man sagt, nee, jemand mit Kopftuch kann den Staat so nicht repräsentieren. Das ist eine Form von institutionellem Rassismus. Es gibt eine indirekte Form, wo eigentlich so die Regeln und Praktiken der Organisation so ausgelegt sind, dass sie alle gleich behandeln. Aber es führt dann halt doch zu der Benachteiligung von Menschen, die rassifiziert eingeordnet werden. Es kann zum einen eine Side-Effect-Discrimination geben. Das ist ein Ergebnis davon, dass Institutionen ihre Entscheidungen auf denen von anderen Institutionen wiederum basieren. Zum Beispiel in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ist es so, dass häufig dieses Widerstandsverfahren gar nicht so leicht zu trennen ist auch von einer Form von Racial Profiling, also dass die PolizeibeamtInnen wegen Racial Profilings jemanden kontrolliert haben und es dann zu einem Widerstand kam, weil die Person gesagt hat, aber warum denn jetzt ich? Das ist jetzt das fünfte Mal, mir passiert das immer, was weiß ich. Aber das ist dann in diesem Zusammenhang nicht relevant, dass vielleicht auch das vorangegangene polizeiliche Verhalten strafrechtlich relevant war, weil hier das Strafgericht gar nicht zuständig ist, sondern das wäre etwas, was man vor dem Verwaltungsgericht klären müsste. Die sind nämlich zuständig, wenn man sich gegen die Polizei richten will. Und dann wird im Rahmen der Verhandlung überhaupt nicht besprochen, warum jetzt gerade diese Person of Color, der Begriff, den wir benutzen für Menschen, die rassifiziert werden, vor Gericht muss und nicht eben auch besprochen wird, dass die PolizistInnen mit einer der Institution eingeschriebenen Art der Kontrolle der Person vielleicht auch Unrecht angetan haben.
Dabei ist ja auch relevant, dass das, was vor Gericht landet, ja auch davon abhängig ist, was davor schon passiert ist. Ja. Wir haben ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, eher auch angezeigt werden. Dadurch haben sie dann ja schon per se auch eine größere Chance, in Anführungsstrichen, vor Gericht zu kommen. Racial Profiling insgesamt, also wenn bestimmte Gruppen auch eher kontrolliert werden, kann da auch eher was gefunden werden. Also all diese Effekte führen ja schon dazu, dass wer vor Gericht kommt oder nicht, hier beeinflusst wird und hier auch rassistisch beeinflusst wird. Und das hat erstmal gar nichts dann mit dem Handeln des Gerichts selbst zu tun. Ja. Deswegen Side-Effekt.
Dann gibt's noch das sogenannte Past and Present Discrimination. Da sind die Routinen, die bestimmte Gruppen benachteiligen, in einem Kontext entstanden, in dem die Ungleichbehandlung gewollt war. Eigentlich hat sich das inzwischen gewandelt und eigentlich ist diese Ungleichbehandlung nicht mehr gewollt. Aber trotzdem wird sie fortgesetzt. Also obwohl jetzt eigentlich die Regeln sich verändert haben, wir sagen, wir behandeln alle gleich, ist es so, dass da weiterhin Diskriminierung erfolgt. Das zum Beispiel erklärt, warum Angehörige von bestimmten Gruppen in besonders prestigeträchtigen Arbeitsbereichen völlig unterrepräsentiert sind, obwohl sie auch die passenden Qualifikationen mitbringen können. Oder in unserem Fall erklärt es auch, warum bestimmte Gruppen stark überrepräsentiert sind, zum Beispiel People of Color, warum die häufiger in der Justiz landen, denn das hatte ja auch mal eine Logik, die Polizei, die ethnozentristisch handeln sollte, gerade im Rahmen mit den GastarbeiterInnen immer auch darauf achten sollte, dass die sozusagen nicht ihre Rolle verlassen, dass die nicht irgendwie auffällig werden und es da schon auch eine gewisse Idee gab, die Polizei sollte die mehr kontrollieren. Das hat sich aber, ist heute gewandelt, das soll nicht mehr so sein, aber praktisch tut die Polizei das weiterhin. Soweit theoretisch, jetzt ist aber wirklich mal die Frage und das ist ja das, was wir in unserem Podcast immer machen wollen. Wir wollen uns ja die Wirklichkeit angucken und gucken, was kann die Forschung über die Realität eigentlich aussagen? Also was wissen wir denn jetzt über rassistische Diskriminierung durch die Justiz?
Und da müssen wir tatsächlich ganz vorne ansetzen, nämlich bei der Frage, wie kommt es überhaupt zur Gesetzgebung und zur Kriminalisierung von bestimmten Handlungen? Denn das, was kriminalisiert wird, entscheidet ja dann auch darüber, wer überhaupt für welche Handlungen ein Strafverfahren erlebt. Gesetze werden erschaffen in gesellschaftlichen demokratischen Aushandlungsprozessen im Rechtsstaat und soziale Gruppen haben hier unterschiedlich Einfluss auf die Themensetzung und Gesetzgebung. Im Bundestag beispielsweise haben 11% der Abgeordneten einen Migrationshintergrund. In der Bevölkerung sind es 25%. Auch der Frauenanteil ist unterrepräsentiert. Im Bundestag liegt dieser bei 35%, aber in der Bevölkerung ist die Hälfte der Menschen weiblich. 30% der Abgeordneten waren im öffentlichen Dienst. In der Gesamtbevölkerung sind es 11%. Ebenso sind im Bundestag auch wenig Personen, die keinen akademischen Hintergrund haben. Da steckt also schon ganz viel Diskriminierungspotenzial auch drin, weil wir im Parlament auch nicht die Gesellschaft als solche repräsentiert haben. Das wirkt sich dann auch darauf aus, welche Themen eigentlich behandelt werden, wie die Themen behandelt werden, welche Gesetze letztendlich dann auch verabschiedet werden.
Es gibt den Begriff Krimigration, wird aus dem Englischen übertragen, deshalb auch manchmal Crimigration. Da geht es um ein Ineinandergreifen vom Strafrecht und Migrationsrecht. Besonders im Pre-Crime-Bereich, also die Frage des Verhindern von Straftaten, da werden die Schutzrechte und Verfahrensgarantien für Betroffene zunehmend eingeschränkt. Also wenn man davon ausgeht, dass jemand gefährlich sein könnte, etwas verüben könnte, flüchten könnte, wie auch immer, dann wird da schon mal stärker zugegriffen und das hat dann eben für die Betroffenen total nachteilige Effekte. Also sie werden von der Justiz einfach schneller eingecasht, sage ich jetzt mal.
Und auch vor Gericht haben Menschen unterschiedliche Möglichkeiten, wenn sie dann mal angeklagt sind. Sozioökonomische Faktoren beispielsweise beeinflussen, ob ein Angeklagter, eine Angeklagte eine Verteidigerin hat, sich das überhaupt leisten kann. Und das kann auch bei kleineren Straftaten sehr entscheidend sein. Auch dahingehend, ob der Fall überhaupt erst vor Gericht verhandelt werden muss.
Dann gibt's Untersuchungen auf der Basis von Individualdaten, also wo man sich wirklich einzelne Menschen anguckt, in der polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik. Und da zeigt sich, dass Menschen ohne deutschen Pass eine 3-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, kriminalisiert zu werden als Deutsche. Wir sehen auch, dass Verfahren gegen Nichtdeutsche häufiger eingestellt werden, wegen Problemen in der Beweisführung. Und das wiederum lässt Forschende darauf schließen, dass das auch ein Produkt eines diskriminierenden Anzeigeverhaltens ist, dass die Justiz dann eben schon noch korrigiert und sagt, na Moment mal, hier gibt's keinen hinreichenden Tatverdacht, sondern da hat jemand etwas angezeigt, was sich so nicht gezeigt hat.
Hm. Daran sieht man auch, dass Menschen ohne deutschen Pass jetzt nicht aus dem Grund mehr vor Gericht sind, weil sie krimineller sind. Das könnte man ja auch denken.
Jetzt gucken wir mal in die Sanktionierung selbst. Wenn entschieden wird, es wird eine Hauptverhandlung durchgeführt oder über einen Strafbefehl verurteilt wird, dann sehen wir in offiziellen Statistiken, dass es eben diese Ungleichheit gibt. Wir haben sie eingangs schon mal kurz gesagt. Und da haben wir gleich noch eine Einschränkung zu machen, weil, wie in allen Statistiken, auch von dem, was wir bisher gesagt haben, was offizielle Statistiken anbelangt, wird nur die Staatsangehörigkeit erfasst. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit People of Color, sondern diese Menschen können ja über- oder untererfasst werden, weil jemand mit deutschem Pass trotzdem von einem Menschen als nicht deutsch gelesen werden kann. Und zugleich kann jemand ohne deutschen Pass als Mensch, der deutsch ist, gelesen werden. Das ist so eine Kritik, die wir oft in der rassismuskritischen Forschung auch als Kritik an so einem deutschen Verständnis haben von offizieller Statistik, dass wir eben, das ist historisch gewachsen, hat mit dem Nationalsozialismus zu tun, dass wir sagen, nein, wir erfassen einfach nur die Staatsangehörigkeit, weil das andere zählt ja nicht. Aber die Kritik ist eben, naja, aber wir sehen eben, dass das andere doch auch was bedeutet. Und dadurch, dass wir es nicht erfassen, machen wir es nicht ungeschehen, sondern wir machen uns selber blind. Wir können gar nicht richtig rausfinden, wo sind vielleicht Probleme, wo können wir eigentlich dran arbeiten.
Interessante Ergebnisse ergeben sich auch in der Sanktionsforschung, also wo man sich die Höhe von Urteilen, von Strafen anschaut. Hier gibt es Vergleiche zwischen Nichtdeutsche und Deutsche und es zeigt sich, dass wenn man die Delikte, die hinter den Strafen stehen, vergleicht, Nichtdeutsche härtere Strafen bekommen. Das ist möglich, weil es einen Ermessensspielraum gibt. Also im Gesetz ist nie festgelegt, wie viel genau man für einen Diebstahl bekommt, sondern es gibt immer eine Unter- und Obergrenze, also einen Ermessensspielraum. Es gibt auch bestimmte Regeln, woran man das orientieren muss, aber letztendlich bleibt es ein Entscheidungsspielraum, der gebildet wird. Und insofern ist das selbstverständlich auch ein Einfallstor für Vorurteile, Stereotype, bestimmte Vorstellungen, die man hat, die unsere Wahrnehmung beeinflussen, wenn wir nicht aktiv dagegen steuern.
Ja, also da sind auch tatsächlich Richterinnen und Richter nicht davor gefeit. Auch die haben Vorbehalte über soziale Marginalisierung oder über Integration von Gruppen und deren kulturelle Praktiken. Es gab eine Studie, wo explorativ Interviews mit RichterInnen geführt wurden und die haben dann gezeigt, dass auch RichterInnen Straftaten von Nichtdeutschen kritischer sehen, weil sie das als missbrauchte Gastfreundschaft werteten. Und sie haben ihnen auch unterstellt, dass es eine höhere Gewaltbereitschaft gäbe, die dann mit der Kultur verknüpft wurde. Und sie haben insgesamt Kriminalität als etwas erklärt, das auch kulturell verankert sein könnte. Insofern sind eben all diese kleinen Ideen, die man so im Kopf hat, die gar nicht so bewusst sein müssen, sind aber etwas, was in diese Entscheidungen mit einfließen. Und das sehen wir dann, wenn wir sehen, dass auch bei einer Untersuchung zu Diebstahl bei Jugendlichen, bei vergleichbaren Fällen, für Nichtdeutsche die Sanktion statistisch signifikant eingriffsintensiver ausfiel. Das sind dann immer diese Ideen, dass man dann eben so wahrscheinlich sich Richterin oder ein Richter denkt, naja, bei dieser deutschen Jugendlichen, da war es ein Ausrutscher. Bei dem anderen, da wird sich jetzt schon eine Serie manifestieren, weil da ist das ja kulturell verankert. Und dann führt das eben vielleicht dazu, dass man im Werkzeugkasten zu dem etwas größeren Werkzeug greift, anstatt zu dem kleineren.
Ist ja auch mal die Frage, wie fremd kommt einem etwas vor, ne? Und wie auf der anderen Seite identifiziert man sich auch eher. Ja. Und das haben wir in vielen Bereichen, dass gerade alles, was uns ähnlich ist, ist uns irgendwie sympathischer, ne, wird eher eingestellt, eher eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und so spielt auch der soziale Status generell eine Rolle. Also umso besser ich mich ausdrücken kann, umso mehr ich vielleicht meine Situation deutlich machen kann, umso mehr Beschwerde macht ich vielleicht auch, ausstrahle, umso besser kann ich auch bei solchen Konfliktlagen, in denen ich mich irgendwie gesellschaftlich befinde, da irgendwie mir helfen und zu besseren Ergebnissen kommen.
Eine ganz große Studie hat sich wirklich über 4 Jahre von 2004 bis 2007 1 Million Fälle angeguckt und da waren 20% Nichtdeutsche. Es ging um Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht und es hat sich gezeigt, dass die Nichtdeutschen 9% längere Strafen erhielten und ihre Chance auf Bewährung deutlich geringer war. Und zwar auch, wenn man kontrolliert nach Deliktschwere und nach anderen Faktoren. Und dann war das Spannende, wenn man dann nochmal guckt, wo zeigen sich eigentlich die größten Unterschiede, dann war das besonders bei Delikten in einem Strafrahmen von mehr als 5 Jahren. Das sind so Delikte, die man dann auch so im allgemeine Rechtsempfinden schon als wirklich schwere Straftaten spürt. Und es hat sich ein starker Nationalitäteneffekt gezeigt bei den Delikten Fälschung, Hehlerei, schwerer Diebstahl, Betäubungsmittel und Raub. Die Autoren führen hier die härtere Bestrafung auf das Streben nach einer inneren Sicherheit zurück. Und sie vermuten, dass bei den Delikten immer gleich ein organisiertes Handeln angenommen wird. Auch wieder unbewusst rassistische Vorurteile, aha, die handeln, diese Gruppe handelt miteinander, untereinander organisiert etc. Wenn das zutreffen sollte, das ist eine Annahme, das müsste man durch weitere Studien eben erhärten, dann wäre das Herstellen innerer Sicherheit mit der Sanktionierung rassifizierter Menschen tatsächlich eine Form von institutionellem Rassismus, der sich hier doch sehr offen zeigen würde.
Auch bei der Untersuchungshaft zeigen sich Unterschiede. Die Wahrscheinlichkeit bei Nichtdeutschen ist dreimal höher, unabhängig von fallspezifischen Faktoren.
Und das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ich meine, so eine Untersuchungshaft, die kann wirklich Monate dauern. Also die Frage, sitze ich Monate in Haft, um auf mein Verfahren zu warten? Obwohl der Unschuldsgedanke gilt, ist die Haft an sich relativ schwer, weil du bist sehr eingeschränkt. Du darfst dich nicht mit draußen ungehindert verbinden, weil du könntest ja dann Tatwissen weitergeben oder dich mit Leuten abstimmen. Also das ist schon was anderes, intensiv. ob man zu Hause aus ein halbes Jahr wartet, bis der Prozess gemacht wird oder seien es 2-3 Monate oder ob man in einer Zelle sitzt.
Ja. Kann nicht mehr arbeiten gehen, sich um seine Familie kümmern. Ja. Dabei muss man im Blick behalten, dass Menschen, die jetzt nicht deutsch gelesen werden oder nicht Deutsche sind, unterschiedlich behandelt werden. Also auch hier gibt es Gruppen, die eher ein positiveres Image, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise Jugendliche denken mit französischem Migrationshintergrund, denen begegnet sicherlich eine andere Diskriminierung, vielleicht auch gar nicht oder vielleicht positiver Rassismus oder dergleichen, als Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Und das zeigte sich tatsächlich auch in einer Studie, wo es um Jugendverfahren ging zu Diebstahlsdelikten, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Hier gab es härtere Sanktionierung gegenüber nichtdeutschen Jugendlichen einmal als Allgemeinbefund und dann auch noch als ein spezifischer Befund, dass es eine größere Ungleichbehandlung gegenüber türkischen Jugendlichen gab.
Vielleicht noch ein ganz kurzer internationaler Befund. Ich habe ja vorhin gesagt, wir können nur in Deutschland nur nach Deutsch und Nichtdeutsch unterscheiden. Das aber eben auch die Frage, wie jemand gelesen wird und zu welcher Gruppe er oder sie nochmal zugeordnet wird, eine Rolle spielt, zeigt eine Studie, die sich angeschaut hat, Morddelikte und geguckt hat, wie die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung ist. Und man hat gesehen, dass auch dort die Straflänge zum Nachteil von sogenannten Black und Brown Defendants, also Menschen, die als schwarz gelesen werden oder Menschen, die als braun gelesen werden, variierte. Die hatten längere Strafen und vor allem hatten sie längere Strafen, wenn ihr Opfer weiß war. Wenn die Angeklagten weiß waren und die Opfer brown oder black, waren die Strafen kürzer. Und insgesamt hatten weiße Angeklagte die kürzesten Strafen zu befürchten. Also man sieht hier nochmal, dass Rassismus tatsächlich auch nochmal variiert. Insgesamt kann man im Justizsystem jetzt diesen Ausblick nochmal aufs Internationale nehmen, weil bei uns eben die Forschung da noch in den Kinderschuhen steckt, nochmal so ein paar Mechanismen rausarbeiten, die vielleicht ganz interessant sind. Also es gibt eine Studie in einem US-Gerichtskontext, wo sich zeigt, dass Menschen, die unterprivilegiert sind, häufig arm sind und die rassifiziert sind als Angeklagte, eher auch so ein Misstrauen gegenüber ihren Verteidigerinnen und Verteidigern hatten. Die haben sich unverstanden gefühlt und nicht gut vertreten. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, dass sie eher ja so einen Widerstand denen gegenüber aufgebaut haben, was dann wieder mehr Nachteile brachte und das Urteil entsprechend negativ beeinflusst hat.
Wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das alles findet ja auch in Interaktion statt. Weiter zeigte sich in der Studie auch, dass JustizmitarbeiterInnen den Angeklagten voreingenommen sind und rassistische Stereotype im Kopf haben. So waren Drogennutzung und psychische Erkrankungen für sie eher nicht ein Grund, im Sinne von einem Verständnis als für Straftaten, für die Begehung von Straftaten bei Menschen, die als nicht weiß gelesen werden.
Bei den anderen war es genau andersrum, also bei den als weiß gelesenen Angeklagten, da haben sie dann eher so eine Entschuldigung drin gesehen. Insgesamt hat sich in dieser Studie gezeigt, dass die Menschen, die als weiß positioniert werden, weniger Ohnmachtserfahrung auch in so einem Gerichtsprozess machen, dass sie ihre Beziehung zu den VerteidigerInnen eher vertrauensvoll gestalten, dass sie auch insgesamt noch wenig negative Erfahrungen mit staatlichen Autoritäten, Behörden etc. gemacht haben und sie dadurch eher ein kooperatives Verhalten vor Gericht zeigen, was sich dann eben positiv aufs Urteil auswirkt. Also das heißt, jemand, der schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, wird dann quasi nochmal mit einem schlechten Ausgang bestätigt und für die anderen, für die es bisher leichter war, bleibt es auch weiterhin leichter.
Hm. Ich glaube, dabei spielt ja auch eine Rolle, dass man alles, was so als fremd wahrgenommen wird, so in eine Gruppe packt, ne? So sind die.
Ja.
Und diejenigen, die eher zur eigenen Gruppe gehören, auch individueller betrachten kann. Also da hat man dann auch Verständnis für bestimmte Lebensverläufe, die da vielleicht so ablaufen, Schicksalsschläge, die da passiert sind. Während diese Fremdgruppe, die sind ja irgendwie alle gleich. Die sind ja so und so.
Genau.
Und das macht es dann auch schwerer, diesen Blick zu haben. Und gerade bei Gericht und bei einer guten Urteilsfindung kommt es ja darauf auch an, also die Hintergründe, Motive hinter der Tat zu verstehen, um dann auch zu entscheiden, wie wirkt sich auch die Strafe so und so aus. Ne? Also das soll ja eigentlich bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen und macht es dann aber sehr schwierig, wenn solche Mechanismen noch dazu wirken.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass People of Color, also Menschen, die als anders gelesen werden, häufiger kontrolliert werden, sie gelangen häufiger in Untersuchungshaft und sie erhalten am Ende im Durchschnitt längere Strafen. Die Behauptung, Justitia sei blind, ist also nicht richtig. Es gibt viele empirische Daten, die zeigen, dass es eine Benachteiligung und Ungleichbehandlung bestimmter Gruppen gibt. Sich mit diesen Unterschieden zu beschäftigen, ist ein erster Schritt, sie vielleicht auch mal zu überwinden, aber da steckt die Forschung in Deutschland tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.